Ich hatte ein Ziel in meinem Leben, das war Rallye Monte Carlo zu gewinnen. Und dieser erste Sieg, das war sicherlich einer der schönsten Momente, die ich erlebt habe. 1980 über Monte Carlo La Turbie war der Service und dann fährst du die 10 Kilometer nach Monte Carlo runter. Die Sonne stand über dem Meer so ganz flach. Und da habe ich gedacht, ich habe mein Lebensziel erreicht, ich bin der glücklichste Mensch. Die glücklichsten 10 Minuten in meinem Leben.
Zu Gast bei Stefan Mayer auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Walter Röhrl. Ein Leben zwischen Bodenständigkeit und Bestzeit.
Bayern 2, 1:1 der Talk. Heute zu Gast in einem Traum von einer Garage. Wir sind in St. Engelmar im Bayerischen Wald im Landkreis Straubing-Bogen und Gastgeber hier ist die Rennfahrerlegende Walter Röhrl. Grüß Gott, mein Name ist Stefan Mayer. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Röhrl.
Willkommen, Herr Mayer, meiner Wahlheimat Bayerischer Wald. Ich bin ja an und für sich Regensburger. Bin aber vor 25 Jahren habe ich hier Haus gebaut, bin hierher gezogen. Und das war die zweitbeste Lösung in meinem Leben. Die beste war, dass ich Rallyefahrer geworden bin. Und die zweite war, dass ich im Bayerischen Wald gezogen bin.
Und hier stehen ja, Walter Röhrl, mehrere Porsche unter Schutzhauben, darunter auch 4 alte Porsche, richtig alte Porsche. Da sind etliche Automodelle ausgestellt, hinten in Vitrinen. Alles erinnert an Ihre lange Rennfahrerkarriere, auch historische Plakate an den Wänden. An der Wand ein Jahreskalender, wo genau aufgeschrieben wird, wann welcher Wagen bewegt werden soll von Ihnen. Soll ja keiner einrosten von diesen Autos, oder? Ja,
natürlich. Wenn man 9 Autos hat wie ich, ist das Wichtigste, dass man die Bewegung nicht außer Auge lässt. Die Autos müssen bewegt werden. Sonst bekommst du Standschäden. Und da habe ich mir einen Kalender in die Garage gemacht, wo ich das aufschreibe, damit ich überprüfen kann, welches Auto. In der Sommerzeit muss jedes Auto einmal im Monat mindestens gefahren werden. Im Winter stehen sie sowieso 5 Monate hier im Bayerischen Wald. Gibt Schnee, Eis, Salz. Da kommt natürlich keiner raus. Und darum ist wichtig, dass im Sommer das konsequent eingehalten wird. Jedes Auto mindestens einmal im Monat bewegen.
Und auf dem Weg hier zur Garage drüben vom Haus, ich habe es schon mal gesehen, ganz akkurat aufgehängt, Ihre Sportkleidung, Laufzeug, Fahrradtrikots, Regenjacken und auch hier in der Garage alles picobello, da liegt nichts rum. Ersatzteile für die Autos lagern oben auf einer Galerie. Hebebühne ist ganz bündig mit dem Boden eingelassen, dass man da sich nicht stört daran. Fehlt bloß noch der Kater, wo ist denn der überhaupt? Kater Maxl?
Er ist jetzt gerade ins Haus mit meiner Frau, aber der kommt sicherlich. Im Laufe des Gesprächs kommt er und springt zu meinem Leidwesen natürlich immer auf die Autos umeinander, was ich bei jedem anderen Lebewesen würde ich wahnsinnig werden, aber er darf das.
Der Maxl darf auf den Autos rumspringen. Lassen Sie uns, Walter Röhrl, sprechen über Ihre Herkunft. Geboren in Regensburg, 2 Jahre nach Kriegsende, der Vater war Steinmetz. Was sind denn so Ihre frühesten Erinnerungen an die Nachkriegszeit? Beim WM-Sieg der deutschen Fußballer 1954, da waren Sie 7 Jahre alt.
Habe ich mitbekommen im Auto, da waren wir unterwegs. Kann ich mich noch genau erinnern, Vater hat den Radio eingeschaltet gehabt und wir haben das verfolgt, wie da in der Schweiz, also dieses Endspiel war. Ich weiß alle nicht mehr, wo wir gefahren sind, aber es war nicht zu Hause, wir waren auch weiters unterwegs irgendwo. Und das ist das Erste, was ich so bewusst erinnern kann. Da war ich 7 Jahre alt, ne? Aber dann hat es nicht mehr lange gedauert und dann bin ich schon das erste Mal Auto gefahren.
Das war wann, wie und wo?
Da war ich 9 Jahre alt, ist der Vater von Regensburg aus hier in die Gegend von Mettern, heißt es hier, das ist von hier 20 Kilometer entfernt, da gab es einen Steinbruch, wo er seinen Granit gekauft hat, Bayerwald-Granit.
Aus Steinmetz?
Aus Steinmetz. Und der Besitzer hatte eine Mühle und den Steinbruch. Und wir sind zur Mühle gefahren, der Vater hat das Auto geparkt, ist in das Haus, hat mit dem gesprochen und nach 10 Minuten kam man sie raus und ich war im Auto gesessen. Und dann sagt er, wir gehen in den Steinbruch, gell? Bleib schön sitzen. Irgendwie hat mich da, was weiß ich, der Teufel geritten. Jetzt schau ich mal, wo der Papa ist. Dann hat mich ans Steuer gesetzt von dem Auto, hat das angelassen und Schaltgetriebe, natürlich nichts Automatik und bin so 400 Meter weiter zu dem Steinbruch gefahren. Und dann bin ich in den Steinbruch reingefahren. Der Vater hat mir dann erzählt, er hat den Schlag getroffen, als sein Auto ohne Fahrer in den Steinbruch reinkommt. Weil ich habe natürlich unter dem Lenkrad oder so irgendwie rausgeschaut. Ne? Und das war meine erste Autofahrt. Und ich weiß es auch nicht. Anscheinend habe ich das beobachtet, wie das Kuppeln geht und so weiter. Und von da weg, wenn irgend so eine Gelegenheit war, durfte ich immer mit dem Auto fahren. Er hat gesagt, ich sage dir nur eins, Wenn du einmal etwas kaputt machst, ist es vorbei.
Da begann das mit der Vorsicht, also das Auto schonend behandeln, vorsichtig fahren,
und das hat sich dann kaputt machen. Insoweit entwickelt, ein Steinmetz hat im Winter ja wenig Arbeit. Da ging der Vater immer zum Eisstockschießen. Außerhalb von Regensburg gab es einen bekannten Weiher, wo sich die ganzen Baumenschen im Winter zum Eisstockschießen getroffen haben. Und da bin ich mitgefahren und die 3 Stunden, wo der Vater Eisstock geschossen hat, bin ich in den Wald mit dem Auto gefahren. Und dann ist er wieder gekommen und dann wieder heimgefahren. Ich muss aber jetzt gleich voraussetzen, dass ich nicht eine Sekunde dran gedacht habe, dass ich mal mit Motorsport was zu tun will. Mich hat nur dieses Autofahren fasziniert, die Möglichkeit, sich zu bewegen, die Freiheit, irgendwo hinzufahren. Das war das, was mich fasziniert. Und dass ich das können wollte, dass sich das genau lenkt, dass es passt, dass ich an dem Baum vorbeikomme, nicht den Baum streife. Das war damals schon als Kind. Aber dann, das hat sich natürlich dann im Alter von 13 Jahren wieder vollkommen gelegt, weil sich mein Vater dann von meiner Mutter getrennt hat. Und ich habe natürlich als 13-Jähriger entscheidest dich natürlich für die Mutter, wo du wohnst. Und so habe ich den Kontakt zum Vater verloren und natürlich auch die Möglichkeit zum Autofahren.
Aber Sie hatten engen Kontakt zu Ihrem 10 Jahre älteren Bruder Michael.
Jawohl.
Mein Bruder Sie auch war, mitgefahren sind schon als kleines Kind.
Der hat mitgenommen, der hat die Mutter immer, gehabt. Ja? Die Mutter immer gesagt zu Michael, nimm am Sonntag den Kleinen mit, damit der versorgt ist. Mhm. Und da hat mein Bruder mit einem 356er Porsche natürlich immer hinten drin mitnehmen müssen, wenn er mit seiner Freundin spazieren gefahren ist. Der war natürlich da nicht unbedingt begeistert davon, dass er immer einen Aufpasser dabei hat. Aber er hat mich damals so geprägt, was Porsche anbelangt. Er hat gesagt, merkt ihr eins, das mit dem Moped kaufen und dann später einen 600er Fiat, spar dir das Geld und kauf dir erst ein Auto, wenn du dir ein gescheites Auto. Und ein gescheites Auto ist nur ein Porsche.
Und für diesen alten Porsche, das ist der 356, dieser bucklige, der so ein bisschen
nach ausschaut wie VW genauso Käfer, wie er hier steht, das rote Auto, genauso wie es hier steht, so ein Auto hat mein Bruder gefahren, ist dann leider Gottes auch in diesem Auto tödlich verunglückt, was natürlich für mich mein Bruder war dann mein Vaterersatz. Der hat mich zum Skifahren mitnehmen müssen, der hat mir das Skifahren nicht gelernt, sondern gesagt, da fährst du runter, wenn du mit mir Skifahren willst, musst du runter, wenn nicht, bleibst du einmal stehen, hol dich morgen wieder ab, zack. Und beim Autofahren durfte ich hinten mitfahren. Und das habe ich aber schon bewundert, dass er das einfach, er war ein hervorragender Skifahrer und ein toller Autofahrer. Mhm. Aber wie gesagt, hat immer noch nicht gezündet, dass es irgendwas mit Motorsport zu tun hat.
Ihre Mutter hat erstmal dafür gesorgt, dass Sie einen ordentlichen Beruf bekommen,
jawohl,
einen ordentlichen Job. Und jetzt kommt die Legende, gell?
Das Blöde war natürlich, dass die ganze schulische Bildung Richtung Steinmetz abgestimmt war. Die haben gesagt, also erstmal Volksschule, dann gehst du auf eine Handelsschule mit Buchführung und dann gehst du auf die Bildhauerschule. Und dann plötzlich bin ich da gestanden und habe nicht mehr gewusst, was ich tun soll. Da habe ich meine Mittelschule gemacht, habe dann eine Aufnahmeprüfung fürs Finanzamt gemacht, dann für irgendeine Versicherung. Und dann eines Tages ruft unser Stadtpfarrer an von der Gemeinde in Regensburg, Stadt am Hof. Der war inzwischen Finanzdirektor im bischöflichen Ordinariat. Und ich war natürlich Ministrant, Pfarrjugendführer, Oberministrant, also mit allem, was mit Kirche zu tun gehabt hat. Sagt er, hoch, du bist jetzt mit der Schule fertig. Wir haben hier in Regensburg die zentrale Verwaltung aller Kirchengrundstücke in Bayern. Alle 7 Diözesen, die werden hier verwaltet. Da bräuchte man wieder einen jungen Mann als Verwaltungsangestellter. Das wäre doch was für dich. Und nachdem ich ziellos war mit Finanzamt, gehe ich lieber dahin, da kenne ich wenigstens einen, den Finanzdirektor, den Pfarrer. Und so bin ich dorthin gekommen.
Ja, und da entstand auch die Legende, Herr Röhrl, dass Sie Chauffeur vom Bischof von Regensburg
sind, oder? Ich war dann 2 Jahre da im Innendienst, habe ganz normale Büroarbeiten gemacht, Verwaltungsarbeiten. Ich hatte natürlich in der Schule Maschinenschreiben gelernt, ich habe Steno gelernt. Und es war, der Leiter dieser Dienststelle war der Rechtsvertreter der 7 Bischöfe Bayerns. Und die Aufgabe war, diese Grundstücke werden alle 9 Jahre lang an Bauern verpachtet und nach 9 Jahren gibt es einen neuen Pachtvertrag. Und diese Pachtverträge zu erneuern, war die Aufgabe von diesem Juristen. Und dann, wie ich 18 war, sagte er, ach Walter, ich bräuchte draußen einen Sekretär, der das Protokoll führt und ich brauche vor allem einen, der mit mir Auto fährt. Ist das was für dich? So, gefreilich, mach mal, ja. Und ich, mit dem 18. Geburtstag, am 7. März, bin ich in den Mercedes gestiegen und bin im ersten Jahr 130.000 Kilometer.
In einem Jahr?
In einem Jahr. unser Bereich war Bodensee, Berchtesgaden, Coburg. Also wir sind jeden Tag nur im Auto gesessen.
Mehr Training geht nicht, oder?
Mehr Training geht nicht. Und es war ein Mercedes Diesel, natürlich zu der Zeit 1965, kein Verkehr. Und ich habe schon gemerkt, so ein Auto muss man in Schwung halten. Da darfst du nicht bremsen, weil wenn du mal bremst, verhungerst du.
Ein Diesel vor allem, gell?
Und dementsprechend habe ich mir natürlich sofort vom Skifahren wieder umgeleitet, du musst möglichst wenig lenken. Das Auto muss rollen, da ist am wenigsten Widerstand. Und bin halt den ganzen Tag nur gefahren, so wenig wie möglich gelenkt. Wenn ich einmal in der Kurve noch habe nachkorrigiert und gesagt, Röhrl, du Idiot. Aber immer noch einfach aus diesem Perfektionswahn, den ich hatte. Ich wollte Ski fahren und wollte mich mit Ski bewegen, so wie wenn ich keinen Ski am Fuß habe. Das war mein Ziel. Und das Gleiche habe ich dann aufs Auto übertragen. Das Auto war für mich ein Körperteil, das tun musste, was ich will. Wenn ich es so gemacht habe, habe ich am Zentimeter musste ich das dorthin fahren, wo ich wollte. Aber immer noch nicht mit den Gedanken, etwas mit Motorsport.
Aber Sie hatten viel mit der katholischen Kirche eben zu tun, mit
Jawohl. Diesen
Grundstücksliegenschaften. Waren Sie dann schon vorher gläubig oder kam das erst als Chauffeur
Nein. am
kirchlichen Lenkrad?
Ich war sehr streng erzogen von meiner Mutter. Für meine Mutter war es selbstverständlich, dass man jeden Tag in der Früh in die Kirche geht. Und dann dementsprechend war ich natürlich auch dabei. Ich bin Ministrant geworden, Pfadfinderführer, Pfarrjugendführer und war also so viel in der Kirche, dass jetzt war ich heute bei einer Beerdigung, weil die Frau eines guten Freundes gestorben ist. Und da habe ich mir gedacht, an und für sich warst du viel genug in deinem Leben in der Kirche. Ich habe das schon in den letzten 15 Jahren der Jugend, habe ich das schon alles, glaube ich, die Besuche alle schon abgegolten.
Welche Rolle spielt der Glaube an Gott für Sie heute, Herr Röhrl?
Weniger wie früher. In der Zeit, wo ich dann aktiv war im Motorsport, habe ich schon dran gedacht. Ich habe gebetet, habe aber nie gebetet, dass ich gewinnen will, sondern immer gebetet, dass mich irgendeiner zeigt, wo die Grenzen sind und dass ich immer weiß, wo meine Grenzen sind. Danach habe ich vor dem Rennen gebetet, bitte lass mich wissen, wo Schluss ist, dass ich nicht ein unnötiges Risiko aufnehme. Und da war der Glaube schon eine Hilfe. Da gibt es keine Diskussion nicht. Wie auch der Glaube sicherer Hilfe ist, wenn du Sorgen hast oder Krankheit, dann ist der Glaube. Aber im Prinzip ist es heute so, dass ich nach wie vor natürlich, wenn ich ins Bett gehe, kurz an meine Jugend denke, wo du das Abendgebet gesprochen hast. Und diesen Gedanken sage ich das. Aber ich bin also nicht bigottisch irgendwie veranlagt. Also das tue ich nicht. Und gehe auch am Sonntag im Prinzip nicht mehr in die Kirche. Hängt aber ein bisschen damit auch zusammen, dass ich nicht mehr in die Kirche gehe, weil ich einfach mich nicht mehr frei bewegen kann. Ich bin heute in der Beerdigung, da waren 300 Leute, das ist ein guter Freund von mir. Und dann kommt er und sagt, geh zu mir in die Bank, sage ich, Paul, bitte, bin mir nicht böse. Ich will nicht der Hauptdarsteller hier sein. Alle gaffen mich an, wenn ich da reingehe. Lass mich hinten im letzten Eck stehen. Ich bin zwingend der Bärbel da nicht, damit mich die Leute sehen. Und bin als Erster auch wieder gegangen. Die haben mich alle nicht gesehen, dass ich da war.
Heute sind wir zu Gast bei Walter Röhrl, der zunächst als Chauffeur eines Oberfinanzdirektors Kilometer gesammelt hat. Sie hätten Walter Röhrl aber auch als Skilehrer Geld verdienen können, oder?
Ja. Also ist ja so, Skisport und Rudersport waren meine Sportarten. Ski gefahren bin ich ab 5, 6 Jahre. Und das Rudern habe ich aber dann erst mit 17 angefangen. Das waren meine zwei Lebensinhalte, wie überhaupt für mich Sport war. Für mich gab es Schule früher, dann gab es meinen Beruf und Sport. Ich bin in meinem Leben nie in einer Disco gewesen, in keinem Wirtshaus normalerweise, sondern Freizeit war Bewegung, war Sport.
Ein Freund, Herbert Maritschek, mit dem Sie Skirennen gefahren sind, ja. hat Ihnen dann 1968 einen kleinen Fiat 850 zum Rallyefahren hingestellt. Und ein Jahr später einen BMW 2002 Ti. Und er hat zu Ihnen gesagt, Walter, jetzt mach einmal.
Ja, der ist mit mir natürlich immer am Sonntag zum Skirennen gefahren. Da sind wir natürlich mit dem Dienstauto vom Bischof gefahren. Berechtigung habe ich gehabt vom Chef. Und da hat er gesagt, wie du Auto fährst. Du musst Rennfahrer werden. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so ein Gefühl hat fürs Auto. Er war nämlich Beifahrer bei einem Regensburger Zahnarzt und ist damals schon in Wettbewerbe gefahren. Du musst einmal Rallye fahren. Sag ich, Herbert, ich habe ja keine Ahnung, was Rallye fahren heißt. Sagt er, sag er das schon. und habe mich überreden lassen. Sagt er, du musst das Einzige, was du machen musst, du musst so einen Ausweis beantragen, der kostet 40 D-Mark vom ADAC und alles andere sage ich dir. Denn normal, wenn einer Rallye fährt, dann ist der vorher Kirchturm Bildersuchfahrten gefahren. Ich habe da nichts zu tun gehabt. Meine erste Rallye war Rallye Bavaria, ein Lauf zur deutschen Rallye-Meisterschaft. Dann sind wir mit dem 850 Fiat nach München gefahren, dann komme ich da hin, da stehen da 305 Autos, 50 Porsche, 50 BMW, Alfa Romeo. Sag ich, Herbert, sind wir da nicht verkehrt mit unserem Viertel? Er sagt, da gibt es ja auch verschiedene Klassen. Wir fahren ja nicht gegen den Porsche, wir haben eine eigene Klasse. Dann sage ich, okay, aber so ist schon ein bisschen lachhaft, wie wir da mit unserem 850er Fiat mit 47 PS gegen die Porsche fahren sollen. Sagt er, das regelt sich alles, passt schon.
Aber Sie waren dann so erfolgreich letztlich mit den Anfängen, dass er Ihnen einen Fahrervertrag bei Ford verschafft hat, gell?
Und das haben wir in 3 Jahren mit 4 Autos gemacht, die er entweder zu leihen genommen hat oder das letzte Auto war ein 911er Porsche. Den hat er mit dem Geld vom Vater für 15.000 D-Mark einen Porsche 911 mit 128.000 Kilometer gekauft. Die Rallye Bavaria, die war inzwischen im Lauf zur Europameisterschaft gefahren. Und da bin ich vom Start weg wieder einsam vorne weggefahren vor so Leuten wie Munari, der war damals schon Weltspitze natürlich. Sind dann ausgefallen, weil eine Antriebswelle abgerissen ist. Und 4 Wochen später kam zum Herbert Maracek ein Telegramm von Ford Deutschland. Alles klar zur Vertragsunterschrift für 1972. Bitte Besuch in Köln. Mit dem Telegramm kam er zu mir. Sag ich, und das glaubst du? Ja, freilich, sagt er, das hätten sie ja nicht geschickt. Da fahren wir hin, wir fahren nach Köln. Er sagt, okay, fahren wir nach Köln. Dann sind wir dorthin gekommen und dann ist der Granifuß. So, ja, sagt er, okay, wir haben das beobachtet und wir fahren ja deutsche Rallye-Meisterschaft mit unserem Starfahrer Jochi Kleint. Und da haben wir uns entschlossen, haben wir ein zweites Auto dazu nehmen. Das ist kein allzu großer Aufwand mehr. Service braucht man sowieso. Und die kriegen aber so einen serienmäßigen Cabri und der Jochi fährt das starke Auto. Und sie müssten ungefähr so 8 Rallyes fahren im Laufe des Jahres. Wird alles bezahlt. Sie bekommen ein Trainingsauto, Hotel, alles. Und wir wollten gerne einen 2-Jahres-Vertrag machen. Und pro Jahr kriegen sie noch eine Spende von 250 Euro. So, ja, wenn es nichts kostet, passt, ist schon mal ganz gut. Mache ich, aber ich möchte meinen Beruf uneingeschränkt ausüben. Ja, alles in Ordnung. Ja, dann kam die erste Rallye, Winterrallye, Markt Redwitz mit Eis und Schnee. Da bin ich schon mal schneller gefahren wie die anderen mit so doppelt so viel Kraft. Dann hat es bei der zweiten Rallye, also auch wieder dritter oder vierter Gesamtwagen zwischen den ganzen starken Autos. Und bei der dritten Rallye hat es dann aus Köln geheißen, also Autos tauschen, ich bekomme das Auto vom Herrn Klein, was natürlich für mich damals ganz peinlich war. Ich wollte den Jochi, noch dazu war der Jochi, sein Bruder war der Leiter von der Rallye-Abteilung bei Ford. Jetzt musste der mit ansehen, wie der Oberchef sagt, das Auto von meinem Bruder muss ich diesem blöden Bayern da geben. Also mir war das unheimlich zuwider. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, rückblickend, deshalb bin ich ein großer Fan von dem Jochi Kleint, wie sich der benommen hat zu dieser Situation. Das war super. Immer fair, immer ehrlich und offen. Also das war wirklich toll.
Und jetzt sind wir schon mittendrin, Herr Röhrl, in dieser unfassbaren Karriere, die man auch schön nachvollziehen kann, hier bei Ihnen in der Garage in St. Engelmar im Bayerischen Wald mit den vielen Postern an der Wand, mit Audis und Fiats und Porsche und Lancia und Opel. Vielleicht nochmal für diejenigen Bayern zwei Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so mit den Feinheiten vertraut sind. Was unterscheidet denn Rallyefahren vom Rennfahren? Und warum haben Sie sich fürs Rallyefahren entschieden?
Jawohl. Rennenfahren heißt, Sie haben eine Rennstrecke, die 5 Kilometer, hat 15 Kurven und Sie müssen auf so schnell wie möglich fahren. Sie haben als Handicap Leute um sich. Und dazu ist es schon erforderlich, dass Sie ein bisschen ein Mensch sind, der mit Ellbogen durchs Leben geht. Für mich undenkbar. Das war schon der erste Grund. Und zweitens die vielen Leute. Und ich habe mir gesagt, 12 Kurven, die du 100-mal fahrst, das wird ja irgendwann langweilig. Du weißt, wo du bremsen musst, du weißt, wo du einlenken musst und wo du wieder rauskommst. Das kann es nicht sein. Das Rallyefahren, das ist ein Sport, da bin ich 4 Wochen vorher, habe ich die Gelegenheit einmal diese 3000 Kilometer abzufahren. Und dann komme ich nach 4 Wochen dorthin, habe zwar mir Aufzeichnungen gemacht, die ich meinem Beifahrer diktiert habe, habe die Kurve eingeschätzt, sagt, hey, die Kurve geht mittellinks plus, das weiß ich, ist der dritte Gang. Aber inzwischen waren vielleicht 3 Gewitter und nach der Kuppe liegt der Sand so hoch. Und dann muss ich mir was einfallen lassen. Das heißt, ich muss das Talent haben, zu improvisieren. Und das ist für mich eben der Unterschied. Und der große Könner des Autofahrens ist der Rallyefahrer, nicht der Rennfahrer.
Mit diesem Talent, Walter Röhrl, sind Sie wirklich so unfassbar erfolgreich gewesen. Ich zähle mal die wichtigsten Erfolge auf. Rallye-Europameister 1974, gelber Ascona A. Ich gestehe, das Plakat von Ihnen hing in meinem Kinderzimmer früher.
Ja.
Rallye-Weltmeister 1980 mit Fiat, 82 mit Opel, Ascona B. Dann vierfacher Rallye-Monte-Carlo-Sieger auf 4 verschiedenen Autos. Auf dem Fiat 131, eigentlich eine bietere Familienkutsche. Ja. Dann im technisch unterlegenen Opel Ascona 400 gegen die allradgetriebenen Audi Quattro. Dann 83 im Lancia 037, 84 dann selbst im Audi Quattro. Insgesamt 14 Rallye-Siege bei WM-Läufen, alle mit Co-Pilot Christian Geisdörfer. Und der war schon wichtig, Herr Röhrl, oder? Christian Geisdörfer,
ja, natürlich.
Der Beifahrer. Der hat doch immer aus diesem Gebetbuch vorgelesen. Erklären Sie den Hörerinnen und Hörern von Bayern 2 bitte, was hat es damit
Gebetbuch, auf sich? Das Gebetbuch. Heißt, also die Rallye ist 5000 Kilometer. Davon sind etwa 1000 Kilometer auf abgesperrter Straße, wo man auf Bestzeit fährt. Und diese Sonderprüfungen, die haben wir aufgeschrieben. Also die sind wir abgefahren und ich habe dem Christian diktiert, wie ich glaubte, wie schnell die Kurve geht. Wir mussten aber Straßenverkehr sorgen. Du kannst nicht schnell fahren und probieren, sondern du bist mit 50, 60, 70 über die Prüfung gefahren und ich habe abgeschätzt, wie schnell die geht. Zahlen sind immer Meter geradeaus. 100 rechts voll, 120 links voll, fällt, also geht schon nicht voll. 80 über Kuppe, rechts voll, du siehst zwar nicht drüber, rechts voll. 120, Achtung, Linkseingang, kehre rechts.
Da ist viel Vertrauen dabei, oder? Mit der man Schmarrn erzählt.
Und das habe ich dem vor, ich kann mir nicht, keine 3000 Kilometer nicht merken, sondern bin dann schon ein bisschen darauf angewiesen, dass ich das von ihm rechtzeitig höre. Aber das ist natürlich auch nicht so einfach, dass du schnell fährst und noch aufnahmefähig bist. Und das Wichtige ist, der muss ein Gefühl haben, wann er das erzählt. Nicht zu früh und nicht zu spät. Und darum ist der Beifahrer und ich auch wichtig. Die Ausnahme ist vielleicht ein bisschen gewesen, dass ich ein unheimlich fotografisches Gedächtnis hatte. Und wir haben versucht, beim Training die Prüfungen 3-mal zu fahren. Einmal haben wir aufgeschrieben und 2-mal haben wir es kontrolliert. Und das hat aber dazu geführt, dass ich 90% im Kopf hatte.
Fotografisches Gedächtnis.
Das war wahrscheinlich schlechthin überhaupt der Vorteil in meiner Karriere. Weil die Skandinavier waren alle gute Autofahrer. Es gibt so viele gute. Aber ich habe immer wieder mit denen gesprochen und jeder sagt, wenn der mir das nicht vorliest, weiß ich nicht, was hingeht. Sag ich, das kann mir nicht passieren. Es gibt einmal von 100 Kurven, eine, wo ich froh bin, dass ich eine Information kriege. Aber die anderen habe ich genau gewusst, wie die ausschauen.
Stimmt es, Herr Röhrl, dass Sie, während die anderen gern gefeiert haben, abends die anderen Fahrerkollegen, dass Sie sich nochmal die Strecke eingeprägt haben?
Ja, du fährst während der Rallye, zu der Zeit waren die längsten Etappen 40 Stunden ohne Pause. Du bist 40 Stunden Auto gefahren, kommst zum Start von einer sogenannten Sonderprüfung, die gesperrt ist, und der Sanke ist nicht da. Das heißt, wir müssen 20 Minuten warten, weil ohne Sanker dürfen wir nicht starten. Sind alle anderen Fahrer ausgestiegen, Beifahrer sind draußen, haben geraucht, haben sich unterhalten. Ich bin im Auto gesessen, habe das Gebetbuch vom Geisterfer genommen, das Gebetbuch aufgeschlagen, noch gelesen 100, links voll, ja, ist da, wo links der Strauch ist, nach 120 über Kuppe rechts voll, da habe ich mir den Baumspitzen gemerkt, auf die ich zufahren muss, 80, ja, das ist da, wo die Sandkisten ist. Und habe 20 Minuten das einfach. Und dann noch 20 Minuten hat es geheißen, Sanker da, alle in 3 Minuten ist Start. Alle wieder in die Autos losgefahren, bumm, Röhrl 1 Minute schneller wie alle anderen.
Es hat sich ausgezahlt.
Alle haben gesagt, der Röhrl, der mag uns nicht, der steigt nicht aus, der bleibt im Auto sitzen. Aber das war meine Professionalität, mein Ehrgeiz, meine Vorstellung, wie man sich vorbereitet für sowas. Mhm. Da war ich halt einfach konsequenter wie andere. Mein erstes Buch heißt Die Sucht nach Perfektion. Das hat mein ganzes Leben irgendwie begleitet. Hat mich aber nicht glücklich gemacht, muss ich dazu sagen.
Aber diese Professionalität, diese Sucht nach Perfektion hat sich ja ausgezahlt.
Natürlich.
In Frankreich wurden Sie von ehemaligen Rallye-Kollegen Ende 2000 zum Rallye-Fahrer des Millenniums ernannt. In Italien wählte Sie eine Jury von 100 Motorsport-Experten aus der ganzen Welt zum besten Rallye-Fahrer aller Zeiten. Und wissen Sie noch, was Niki Lauda über Sie gesagt hat?
Ja, habe ich natürlich auch oft gehört. Das ist nur am ersten, was ich glaube. Welcher Mensch kann behaupten, dass er der Beste auf der Welt ist? Da musst du ja bescheuert sein, wenn du einbüllst, du bist der Beste auf der Welt. Und das kann auch keiner sagen. Aber was der Niki, der war ja bekannt dafür, ähnlich wie ich, der sagt, was er sich denkt, der hat genauso gesagt, der Röhrl ist auch Hans Wurst.
Was hat er gesagt über Sie?
Er hat gesagt, das ist ein fahrendes Genie. Ein Genie auf vier Rädern, hat er gesagt, bist du. Und er hat mir auch das immer wieder, wenn ich getroffen habe, gesagt, du bist der Allergrößte. Was du machst, wir müssen alle Weltmeisterschaft fahren, müssen, wenn es 12 Rennen fahren, der Herr Röhrl sagt noch 6, danke, mir reicht's, sagt er. Also, was du alles erlauben kannst, ist unglaublich.
Sie hören Bayern 2, 1:1 der Talk, heute im Gespräch mit dem zweimaligen Rallye-Weltmeister und vierfachen Rallye-Monte Carlo-Sieger Walter Röhrl. Herr Röhrl, Sie sind 1,96 Meter groß, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so groß.
Ja, ein bisschen hat es mich schon zusammengestaucht.
Aber immer noch ein Riese, trotzdem sind der Rallye-Wagen nicht unbedingt geräumig. Mussten Sie sich immer sehr verbiegen, zusammenfalten, um da reinzupassen in die Autos?
Ja, das war so und da bekomme ich auch die Quittung heute. Ich bin natürlich vom Rücken her unheimlich schlecht dran, weil ich einfach immer im Auto unmöglich gesessen bin. Ganz speziell in den italienischen Autos, die der Abstand Lenkrad zu den Pedalen sehr gering ist. Und da musste ich mich immer natürlich unheimlich so und das Lenkrad zusammenfalten. Und das hat natürlich meine ganzen unteren Wirbel natürlich alle zusammengestaucht. Aber okay, durch meinen vielen Sport, den ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich das noch, glaube ich, einigermaßen überlebt und bin immer noch sonst gut beieinander. Wenn ich mal aus dem Bett raus bin und nach 10 Minuten endlich in der Senkrechten bin, geht es ganz gut.
Aber ein erfolgreicher und guter Autorennfahrer, Rallyefahrer, der muss im Prinzip mit jedem Auto zurechtkommen, so wie Sie ja auch in Ihrem Leben. Es waren ja ganz verschiedene Typen, die Sie gefahren sind.
Selbstverständlich, ganz klar. Das war auch etwas, am Anfang, die ersten 20 Jahre, bin ich nur heckgetriebene Autos gefahren. Und dann kamen ja die Allradautos. Das war für mich einfach noch die letzte Herausforderung. Das war auch der Grund, warum ich damals dann doch noch zu Audi gegangen bin, wo ich auch schon früher Angebot bekommen habe. Das habe ich damals abgelehnt, weil ich eben wissen wollte, ob ich das auch kann. Weil natürlich zu dem Zeitpunkt damals eben Hannu Mikkola, Michel Mouton und Stig Blomqvist die Allradfahrer waren. Und es hat immer geheißen, dass der Blomqvist auf Schnee und Allrad so der Überfahrer wäre. Das hat mich motiviert, damals zu Audi zu gehen. Das wollte ich gern wissen. Denn du kannst dich als Rallyefahrer oder auch als Rennfahrer, du kannst dich nur einbilden, dass du besser bist wie dein Teamkollege, weil der das gleiche Material hat. Wenn der andere mit dem anderen Auto schneller fährt, der hat vielleicht ein viel besseres Auto. Also du kannst dich nur vergleichen mit deinem Teamkollegen. Das war eine ganz entscheidende Sache. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt damals gegen alle anderen, Waldegard, Mikkola, Altonen, schon am gleichen Auto gefahren und habe die Antwort gewusst. Aber mit Blomqvist war die Antwort noch offen. Und das war die Motivation, warum ich damals zu Audi ging.
Was war denn Ihre liebste Rallye-Strecke, Herr Röhrl?
Gab es mehrere. Sicher natürlich das Wichtigste war für mich, was nur zählt im Sport, ist die Rallye Monte Carlo. Und das war auch mein Lebensziel. Ich habe nie das zu zeigen, dass ich der Beste bin, mit dem Titel verbunden. Das gab ja zu dem Zeitpunkt noch keinen Rallye-Weltmeister. Da gab es nur einen Europameister. Das war damals der höchste Titel. Und von Weltmeisterschaft gab es nur eine Marken-Weltmeisterschaft, wo die Automarke, aber kein Fahrer. Und darum habe ich das nicht angepeilt, also Monte Carlo. Aber dann habe ich natürlich im Laufe der Weltmeisterschaft kennengelernt, eine Rallye Neuseeland, eine Rallye San Remo. Wunderbare Veranstaltungen mit tollen Straßen. Ich habe immer sehr darunter gelitten, wenn schlechte Straßen sind, weil ich immer Angst ums Auto hatte, dass das Auto kaputt geht. Das war für mich immer eine Belastung. Und da hat mir auch dann bei so Rallyes über schlechte Straßen, habe ich mir auch nicht mehr einbilden können, dass ich besser war wie die anderen, weil ich gesagt habe, vielleicht bin ich brutaler über die Löcher gefahren. Während bei einer Monte Carlo, wo nur Asphalt, Eis oder Schnee ist, da gibt es kein Aufpassen aufs Auto. Da gewinnt der am schnellsten fährt. Und darum war das mein Ziel.
Und jetzt nochmal zu den Rundstrecken, Herr Röhrl, die Sie ja auch gefahren sind, nach Ihrer Rallye-Karriere. Gibt es da Strecken, die Ihnen besonders in Erinnerung
geblieben sind? Ja, natürlich. Da gab es natürlich den klassischen Nürburgring über 20 Kilometer, der viele Kuppen und vor allem keinen Auslauf hat. Wenn du einen Fehler machst, tut es weh. Und das ist auch, glaube ich, ein entscheidender Punkt bei der Entwicklung der Persönlichkeiten eines Rennfahrers und eines Rallyefahrers. Beim Rennfahrer, da gibt es eine Rennstrecke und früher gab es neben den Kurven ein Kiesbett. Also wenn er zu schnell gefahren ist, ist er ins Kiesbett gefahren, wurde bestraft, weil er meistens stecken geblieben ist. Das hat man dann im Laufe der Jahrzehnte aufgegeben, weil das einfach blöd war. Da hat man jetzt 40 Meter Asphalt dazu gemacht. Das führt dazu, dass derjenige, der es übertreibt, von der Kurve rausfliegt, hinten wieder auf die Straße zurückfährt. Und das habe ich, das ist ein Wahnsinn. Also es wird nur der Beste gewinnen, wenn es wehtut, wenn er einen Fehler macht. Und beim Rallyefahren, ich bin 30 Jahre Rallye gefahren, bin im ersten Jahr mit 125 PS an dem Baum und an dem Abgrund vorbeigefahren, wo ich nach 30 Jahren mit 550 PS immer am gleichen Baum und am gleichen Abgrund vorbeigefahren bin. Und mir war klar, wenn ich übertreibe und glaube, ich bin der große Held, ist irgendwann die Rübe ab. Und der Rallyefahrer muss wissen, wo die Grenzen sind. Und der Rennfahrer sagt, bin ich halt einmal draus gewesen, fahre ich hinten wieder rein. Also die Entwicklung über Ernsthaftigkeit ist beim Rallyefahrer sicherlich ganz anders ausgeprägt wie beim Rennfahrer. Ich habe dann gezwungenermaßen, bin ich in meinen späten Jahren dann auch zum Rennfahrer gezwungen worden, weil die Teams immer wollten, dass ich auch fahre. Ich habe die Entwicklung der Autos gemacht. Und mir hat es nur Spaß gemacht, diesen Herrn Rennfahrern zu zeigen, dass es einen gibt, der es besser kann wie Sie. Aber ich habe nie daraus eine Befriedigung empfunden, sondern nur es denen zu zeigen, dass es einen gibt, der besser ist wie Sie.
Wie, Walter Röhrl, haben Sie denn trotz all dieser Erfolge gemerkt, dass das aber auch dann mit dem Beruf Rennfahrer gut ist? Also auch mit den Rundstrecken war es ja dann vorbei irgendwann. Haben Sie am Ende genug Kilometer gehabt und gesagt, jetzt langt es wirklich?
Oder? Ja, die Rennfahrerei kam dadurch, dass ich 87 bei Audi, als die starken Rallye-Autos verboten wurden, 550 PS, plötzlich habe ich ein Auto gefahren mit 230 PS. Dann bin ich noch drei Rallyes gefahren, sage Herrschaften, da schlafen mir die Füße ein, da bleibe ich lieber zu Hause. Das ist für mich kein Wettbewerb mehr, ich höre auf. Darauf haben die Audi-Leute zu mir gesagt, ach, Herr Röhrl, wir wollen nächstes Jahr Rennen fahren. Und wir fahren in Amerika, da wollen wir Autos haben, die wieder 600 PS haben. Das wäre doch wieder reizvoll für Sie, zumindest die Autos zu entwickeln. Und das hat gesagt, okay, das hat gut geklungen. Und so habe ich mich bereit erklärt, 1988 dann für Amerika, für die Trans-Am, das Rennauto zu entwickeln. War von November 87 bis März 88 vier Monate in Frankreich, in Südfrankreich, auf der Rennstrecke in Mireval. Das ist die Teststrecke von Goodyear. Und bin jeden Tag bei der Entwicklung im Auto gesessen. Bin da 5 Runden gefahren, hat die Mechaniker gesagt, Herrschaften, die Sperrwirkung von Differential ist zu wenig, ihr müsst das Differential wechseln. Okay, Auto in die Garage, der Röhrl aufs Rennrad, 2 Stunden mit dem Rennrad um die Rennstrecke gefahren, bis das Auto fertig war, die haben wieder gepfiffen, ich Rennrad runter, Auto, 5 Runden gefahren, sage ich, ich glaube, die Vorderachse hat zu viel Hub, wir brauchen vorne härtere Federn. Die haben wieder eine Stunde Federn gewechselt, der Röhrl wieder eine Stunde Rad gefahren. Und ist im März ist der Röhrl aus Frankreich gekommen mit 7000 Kilometern in den Beinen. Und hat natürlich meine Freunde dermaßen platt gemacht mit dem Rennrad. Das ist
verletzungsfrei. Also als Rallyefahrer erfolgreich, als Rennfahrer erfolgreich, als Rennradfahrer natürlich.
Ich bin dann viel auch Rennrad gefahren, später dann mit Eddy Merckx.
Ja, großes,
es gab keinen von denen, der am Berg mit mir mitfahren konnte. Ja. Keiner.
Zum Radrennfahren kommen wir später noch, Herr Röhrl. Jetzt vielleicht noch mal zu den Autos. Also die schnellen Autos sind, auch wenn Sie dann aufgehört haben, auch mit den Rundstreckenrennen, Ihre Leidenschaft geblieben. Heute mit bald 80 sind Sie ja gefragter Repräsentant und Versuchsfahrer für die Firma Porsche. Ja. Das macht schon noch Spaß, oder?
Das macht noch Spaß, wobei ich die große Testreihe aufgegeben habe. Ich fahre zwar die Autos immer noch, die besonderen Autos, sage meine Eindrücke, aber das habe ich jetzt 30 Jahre lang, habe ich das von der ersten Schraube, bis das Auto ausgeliefert wurde, habe ich die Entwicklung mitgemacht. Das war eine tolle Arbeit, hat mir mindestens so viel gegeben wie früher der Sport, wenn ich gewonnen habe, wenn das Auto fertig war und ich habe dann von irgendeinem Rennfahrer, der in das Auto eingestiegen ist, sagt er, das Auto ist ein Hammer. Und das war für mich die Bestätigung, dass mein Beruf das Richtige ist.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Mayer trifft
Walter Röhrl, der Beste seiner Zeit.
Herr Röhrl, in der wilden Rallye-Zeit, diese Menschenmassen, auch Tuchfühlung am Streckenrand, keine Absperrungen, keine Zäune, man sieht das ja oft in diesen alten Videos, auf YouTube, in Filmen, das war ja der Wahnsinn. Wie groß war damals Ihre Angst vor der großen Katastrophe?
Wenn ich heute die Videos sehe, bin ich schockiert. Ich habe gesagt, das ist unvorstellbar, was ich da gemacht habe. Mich hat es auch am Anfang, als das in den so Anfang der 79, 80 ist so weit gekommen, wo die Gruppe B, die schnellen Autos kamen. Und das hat mich also schon sehr beeindruckt, habe immer wieder mal gezuckt. Habe dann natürlich dann festgestellt, dass es mal einen Teamkollegen gab, der dann um 3-4 Sekunden schneller war wie ich auf der Prüfung. Und ich dann am Servicepunkt kam und der Teamchef sagte, und, wer mal alt, lasst wir uns von dem jungen Finnen verblasen. Worauf meine Antwort war, Jochen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich 10 Leute tot fahre. Die Straße ist immer geschlossen von mir. Ich muss da bremsen, weil ich kriege Panik. Die Antwort war von diesem guten Menschen, glaubst du, dass du das viele Geld von uns bekommst, dass du auf die Idioten aufpasst oder dass du für uns gewinnst? Und unter diesem Druck irgendwann einmal hast du das gewöhnt, dass die im letzten Moment wegspringen. Dann habe ich gesagt, die sind gestern weggesprungen, die springen heute sicher auch wieder weg. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass ich nie einen Menschen getroffen habe. Aber aus heutiger Sicht sage ich, das war Harakiri, du bist bescheuert. Ich hatte dann in Portugal einen Unfall mit dem Opel. Da ist von der Lenkung die Lenkstange aus dem Lenkgetriebe raus. Und bei 140 ist das Lenkrad leer gegangen. Und eine Prüfung vorher, sind wir eine Prüfung gefahren, da waren 200.000 Leute gestanden, am Straßenrand, als Leitplanke. Stell dir vor, dabei ist das passiert. Aber dann denkst du dran und dann beim nächsten Mal fährst und dann sagst, naja, es funktioniert, es wird nicht mehr passieren, das so. Also das war schon, und ich danke dem Herrgott heute noch, dass mir das nie passiert ist, weil vor allem mal ein Menschen tot, ob du damit fertig wirst im Leben. Aber das war immer auch, dieser Druck vom Wettbewerb hat dich schon ein bisschen gelähmt im Denken.
Gott sei Dank, Herr Röhrl, alles gut gegangen.
Ja.
Sie fahren keine Rennen mehr, natürlich, aber die Liebe der Fans ist Ihnen geblieben. Die Garage hier, wo wir sitzen, in St. Engelmar im Bayerischen Wald, ist voll von Modellen Ihrer Rennautos, die Ihnen Ihre Fans gebastelt haben. Dann original bis hin zu den Werbeaufklebern auf diesen kleinen Autos. Sie werden bei jeder Oldtimer-Ausfahrt umringt, egal ob Sie mit einem Ihrer eigenen Oldtimer hier aus der Garage oder mit einem geliehenen fremden Auto da mitfahren. Der Hype um Ihre Person, Herr Röhrl, der ist ja ungebrochen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich verstehe es auch nicht im Prinzip. Allerdings verstehe ich es insofern, dass die Post, die Autogrammpost, anders lautet. Früher kam eine Autogrammpost, er will ein Autogramm vom besten Fahrer auf der Welt. Heute kommt ein Autogrammpost, lieber Herr Röhrl, ich bin selbst kein großer Motorsportfan, aber mich begeistert, wie Sie als Mensch durchs Leben gehen. Geradlinig, Sie sagen, was Sie denken, sind am Boden geblieben und ich bewundere Sie und deshalb bitte können Sie mir ein Autogramm schicken. So sind von 10 Autogramm 8, so ein Text. Und das ist anscheinend das Problem und nicht das Problem. Die Lösung ist, dass ich genauso bin wie vor 50 Jahren. Dass ich jedem Menschen gegenübertritt und dem Respekt zoll. Und ich habe natürlich dann auch inzwischen gelernt, wenn mir Leute ansprechen, solche Herrschaften, ich habe schon gewusst, dass ich was Besonderes kann. Aber ich habe halt nie den Fehler gemacht, dass ich glaubte, dass ich was Besonderes bin. Und mit diesem Einstellung gehe ich heute nur durchs Leben. Und ich leide mehr unter der Bekanntheit als wie unter dem Andrang von den Menschen, weil ich schäme mich immer, wenn ich wohin gehe, dass immer die Leute auf mich zukommen. So, ich bin doch ein ganz normaler Mensch, macht so keins und tamtam nicht.
Aber trotzdem, Herr Röhrl, Sie wollen ja auch keinen enttäuschen. Also man bekommt ja mit, Sie werden umbringt
von Unterschriftensammlern
und Sie geben ja immer Unterschriften.
Ja, was mich motiviert, wissen Sie, bei mir, wenn ich zu Hause bin, vergeht kein Tag, wo nicht irgendeiner erläutert und vor der Haustür steht. Und die sind keine Kinder, sondern die sind Männer mit 60 Jahren, die sind mal auch Junge mit 25 Jahren. Und der 60-Jährige steht vor mir und sagt, wissen Sie, dass ich 40 Jahre auf diesen Moment gewartet habe? darf ich denn noch ein Foto machen von Ihnen? Der steht vor mir und zittert wie Espenlaub. So, ich brauche nicht zittern, weil ich ein ganz normaler Mensch bin. Das ist nichts, was sie nervös machen muss. Und dann merke ich, dass der weggeht und der sagt, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Und das motiviert mich, dass ich das immer wieder mache.
Sie machen Menschen gerne glücklich.
Ja, weil wenn es so einfach ist, dann muss man das machen. Da kommt ein Bulldog-Fahrer, der fährt von Stuttgart 3 Tage mit dem Traktor zu mir hier nach St. Engelmar. Unterschreiben, fährt wieder heim und am nächsten Tag schreibt er, wie er daheim ist, nochmal herzlichen Dank über die tolle Aufnahme. Und ich muss Ihnen schreiben, es war der schönste Tag in meinem Leben. Da sagst du, wenn das so einfach ist, dann ist es eine Pflicht, dass ich das mache, dass man Menschen so leicht glücklich machen kann.
Sehr berührend, Herr Röhrl. Und wenn Sie unterschreiben, dann aber auch richtig, oder?
Ich schreibe so, dass es wie gestochen ist. Das eine wie die andere, das kann man lesen. Ich habe keine Lust, nicht da was hinzuschmieren.
Welche Rolle, Herr Röhrl, spielt denn Heimat für Sie? Was bedeuten Ihnen die Oberpfalz, wo Sie herkommen, und Niederbayern, wo Sie in St. Engelmar vor vielen Jahren zusammen mit Ehefrau Monika ein Haus gebaut haben?
Als Beispiel, die Rallye Neuseeland ist zu Ende. Mein Beifahrer, der alles organisiert hat, das ist, muss ich dazu sagen, ich habe nur versucht, möglichst perfekt Auto zu fahren und alles andere musste der Christian erledigen.
Christian
das Fliegen, das Hotel, alles, was es gibt. Und er sagt zu mir, sagt der Walter, beim Heimfliegen, das ist Neuseeland, ist ja eine Weltreise, ist genau auf der anderen Seite, wir fliegen erst bis Hawaii, machen wir noch 3 Tage Pause in Hawaii und dann fliegen wir weiter nach Hause. Sag ich, Christian, ich will nicht nach Hawaii, ich möchte nach Regensburg, wo ich daheim bin. Ich will nicht nach Hawaii. Das, glaube ich, sagt alles, was für mich Heimat heißt. Für mich war jeder Tag, wo ich weg war, war schon ein bisschen ein verlorener Tag. Ich will da sein, daheim bei Regensburg oder St. Engelmann oder Bayerischer Wald, da will ich sein.
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute zu Gast bei einem vielfach ausgezeichneten bayerischen Sportler, bei Walter Röhrl in St. Engelmar im Bayerischen Wald. Herr Röhrl, Sie haben 3-mal den UNS-Pokal bekommen als erfolgreichster Rennfahrer im deutschen Automobilsport. Sie wurden mit Christian Geisdörfer zum ADAC Motorsportler des Jahres gekürt und 2011, vielleicht eine besondere Ehrung, haben Sie schließlich den Bayerischen Sportpreis für Ihr Lebenswerk bekommen. Hinter Walter Röhrl steckt aber auch eine gewisse Marke, eine große Bekanntheit. Ich denke daran, wie Sie auf Social Media, auf Facebook erfolgreich sind mit über 270.000 Followern, wie Sie auf Instagram 350.000 Follower haben. Im Profil steht da Rally Driver, Oldtimer, Enthusiast, Skier, Cyclist, Husband, Animal Lover. Jetzt müsste eigentlich die Katze irgendwann mal auftauchen, der Maxl, oder?
Ja, vielleicht noch nicht da draußen anschauen.
Wir haben gesehen vorhin, also irgendwo streicht er da rum.
Ja?
Spätestens jetzt, Herr Röhrl, sollten wir über Ehefrau Monika sprechen. Sie beide sind seit 1978 verheiratet. Wie kommt denn Ihre Frau klar mit der Liebe der Fans? Sie haben es besprochen, beschrieben vorhin, wenn die auch schon mal nach St. Engelmar kommen und bei Ihnen klingeln.
Ja, meine Frau erträgt das ganz gut, wobei sie schon, es gibt Tage, wo sie das Gefühl hat, dass wir im Café Röhrl sind. Ja, bin dann noch dazu meistens so, dass wenn der irgendwo herkommt, dass so, gehen Sie schnell rein, kriegen Sie eine Tasse Kaffee oder was. Ja, ne? Aber sie macht es. Aber wenn an einem Tag dann, warte mal, 15 da waren, dann sagt sie, weißt du, sie wird allmählich belastend. Muss da nicht immer alle gleich mit reinbringen ins Haus. Ne? Aber sie würde mir nie Vorschriften machen, dass das nicht mehr geht. Das ist auch der nächste Grund von meines Erfolges, ist, dass mir meine Frau ich bin mit meiner Frau 54 Jahren jetzt zusammen, noch nicht einmal irgendetwas vorgeschrieben hat, dass ich das nicht machen darf. Sondern die mir immer den Rücken freigehalten hat und hat immer gesagt, du weißt, mir ist lieber, du hörst heute auf wie morgen. Aber ich will, dass du glücklich bist. Und mir nützt gar nichts, wenn du zu Hause bist und bist nicht glücklich. Also mach das, was du für richtig hältst. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Dass du nicht die geringsten Sorgen haben musst und denken musst, zu Hause ist jetzt jemand, der das nicht will oder der leidet darunter. Weil dann bist du nicht mehr in der Lage, hundertprozentig auf dich, auf deinen Job zu konzentrieren. Und das ist natürlich ein Glücksfall sowieso für mich gewesen, dass ich überhaupt eine Frau gekriegt habe. Weil ich bin ja nie fortgegangen. Ich habe meine Frau beim Rudern kennengelernt. sonst hätte ich gar keine Chance nicht gehabt. Ne? Und da bin ich also sehr froh, wobei sie es mit mir sicherlich nicht leicht hat. Ich weiß das, dass ich ein bisschen ein zwiderer Mensch bin. Ich bin immer unzufrieden. Ich habe leider Gottes aus den Erfolgen, die ich gehabt habe, nie diese Zufriedenheit gewinnen können, die man haben sollte, wenn man wie ich erfolgreich hat, verhältnismäßig gesund ist, nach 50 Jahren Motorsport nichts verbogen hat. Also gibt es, weiß ich, nur einen Grund, glücklich zu sein. Ich bin es aber nicht.
Okay, aber Sie machen andere Menschen glücklich.
Das ist das Einzige, was mich wiederum, was mich ein bisschen befriedigt, dass ich die Möglichkeit habe, dadurch jetzt andere Menschen glücklich zu machen. Also man sagt, okay, man hat die Bekanntheit wenigstens einen Sinn, dass ich Menschen glücklich mache.
Wie geht es Ihrer Frau denn damit, wenn Sie als Dressman auftreten? Passiert ja auch öfter, als Modeträger, ja, für Brillen, ja, coole, ja, Pilotenbrillen, Lederjacken, ja, Hosen unter Ihrem Namen, Walter Röhrl als Marke.
Ja, also das Entscheidende ist immer, es gab immer sofort eine Anweisung, wenn du von was Reklame machst, muss das das Beste sein, dass das klar ist. Das war früher habe ich das verstanden beim Auto, das ist einfach der Reifen, es ist der Stoßdämpfer. Und jetzt kam man plötzlich mit der Kleidung, da habe ich natürlich schon ein bisschen gehadert damit. Was habe ich als Motorsportler mit der Lederjacke zu tun? Aber es hat sich so ergeben. Ich habe meinen ersten Porsche Cabriolet gekauft. Dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich eine Jacke. Da gibt es eine Jacke, die so einen hohen Kragen hat hinten, dass es nicht so reinzieht. Und habe gedacht, das ist Porsche-Jacke. Bin ins Porsche-Zentrum gefahren. So, ich brauche so Jacken. Sagt er, nein, das ist nicht von Porsche. Der heißt Bauer. Da rufe ich mal an, ob es für die einen günstigen Preis gibt. Da ruft er den an, sagt er, der Herr Röhrl, seit 3 Jahren will ich den schon mal fragen, ob er nicht für mich Reklame macht. Selbstverständlich kriegt er eine Jacke von mir. So ist das mit der Lederjacke passiert. Und jetzt ganz aktuell, letztes Jahr,
die Hosen,
im Oktober, mache ich eine Ausfahrt jedes Jahr mit den Regensburger Ärzten für Nepal-Hilfe. Da sammeln wir so 10.000 Euro. Und ich sitze zufällig neben der Chefin von Mac Jeans. Sagt sie, Mensch, vor Jahren habe ich doch schon mal versucht, dass du für mich Reklame machen würdest. Ist doch was, eine Firma aus deiner Heimat, wir sind Marktführer, das wäre doch was. Komm mal zu mir in die Firma, schau dir das an. Sage ich, ja, jetzt habe ich zwar keine Zeit, in 4 Wochen. Ja, mal 4 Wochen, kommst du mal zu mir. Dann bin ich dorthin gefahren. Dann hat sie in der Firma natürlich schon, ihre 5 Geschäftsführer waren da, eine PowerPoint-Präsentation aufgebaut. Sternekoch hat gekocht. Und sagt, du musst für mich Reklame machen. Schau dir mal die Hosen an, so eine Stretchhosen. Das ist doch was Geniales. Sag ich, ja, da hast du recht. Ich habe mich 30 Jahre geärgert, wenn ich im Trainingsauto natürlich meine Jeans gehabt und ich wollte in die Hosentaschen zum Taschendiegel. Bin nicht reingekommen, weil das so streng war, dass ich mit der Hand dann. Das hat mich überzeugt und gesagt, okay, das macht man. Das ist jetzt ganz aktuell. Und ich habe mir natürlich auch eins ins eingelegt, weil ich natürlich jetzt, glaube ich, 8 Termine habe in Modehäuser in Deutschland. Genau das, was ich überhaupt nicht mache.
Aber es gibt sogar eine Zeitschrift mit Ihrem Namen. Walter heißt die.
Ja,
aber die schreiben Sie nicht selber, oder?
Nein. Die haben mich gefragt, ob sie das so nennen. Die habe ich gesagt, das will ich nicht. Na, im Gelauf, ich sagte, okay, Herr Röhrl, sagt er, wir haben jetzt nochmal Anstandshalber gefragt, aber wir können unsere Zeitung nennen, wie wir wollen. Sage ich, ich will das nicht, weil die Leute sagen, der Röhrl, der Idiot, glaubt, der ist so wichtig, dass er selber eine Zeitung braucht. Sag ich, und darum will ich das nicht. Dann sagt er, wir schreiben das in der ersten Ausgabe, dass sie das nicht wollen, damit das klar ist. Ja, das hat natürlich dazu geführt, dass in jeder Zeitung zumindest ein Artikel von mir drinnen ist. Und ich habe gesagt, solange es nicht schlecht schreiben, ist ja wurscht. Aber ich habe mit dem nichts zu tun.
Aber dafür haben Sie Ihre Leute, also die Ihnen Facebook, Instagram,
da habe ich Artikel schreiben, oder?
Auch das ist zum Beispiel etwas. Ich habe weder, wie nennt man das, im Facebooker-Seiten oder sonst was gemacht. Und da kam ein ehemaliger Rallye-Fahrer, sagte, du, weißt du, was vor 40 Jahren passiert ist?
Ich sage, was soll ich wissen, was vor 40 Jahren passiert? Da hast du Rallye Neuseeland gewonnen. Ich möchte da im Internet was schreiben, erzähl mir mal ein bisschen was. Und dann habe ich halt ihm erzählt und dann hat der anscheinend mit meinem Namen auf Facebook oder irgendwo also eine Marke gemacht und hat das geschrieben. Und daraus kamen dann plötzlich immer mehr Leute, die das gelesen haben. Ich habe gesagt, da haben mich Leute angerufen und gesagt, einen tollen Artikel haben Sie wieder geschrieben. So, was habe ich denn geschrieben? Lesen wir uns mal vor. Ich kann das nicht lesen. Was im Internet, Instagram ist, weiß ich nicht, kann ich nicht lesen. Hab dann nach 2 Jahren mit diesem ersten gebrochen, weil da Sachen vorgefallen sind, dass da einfach mit meinem Namen Werbung gemacht wurde, wo ich nichts wusste. Und habe jetzt einen jungen Mann, der das Instagram für mich macht. Und der macht, der schreibt, wenn die Leute schreiben, schreibt einer ab, dass ich so viel zu tun habe, dass ich keine Zeit habe, auf ihren Geburtstag zu kommen oder auf ihre Hochzeit oder einen Taufbaden von ihrem Kind zu machen. Und ganz höflich. Und macht halt ab und zu jetzt, wenn, wie jetzt die Mech-Leute sagen, du könntest doch mal ein Foto bringen von unserem Shooting, wo wir die ersten und solche Sachen. Aber ich habe da keinen Einfluss. Ich sage, mir braucht es ja gar nichts machen, weil ich habe da gar nichts davon. Allerdings, der, was jetzt macht, der Dominik ist ein ganz seriöser junger Mann, der freut es mich, der kommt damit ein bisschen ins Geschäft. Der tut Autos folieren, tut Autos auch Keramik machen und damit ist er jetzt unheimlich gut ins Geschäft gekommen und das freut mich, weil er wirklich ein anständiger Kerl ist. Aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun. Ich selber kann ich es nicht lesen.
Sie haben als Rennfahrer viel riskiert, aber ich vermute, Herr Röhrl, Sie haben auch gut verdient. Ja. Trotzdem sind Sie
nicht, Steuern zahlt.
Trotzdem sind Sie nicht zum Steuersparen in die Schweiz nach Monaco ausgewandert. Ich möchte betonen,
50 Jahre Profisportler und 50 Jahre in Deutschland Steuern zahlt. Nicht so wie alle anderen sofort ins Ausland und nach 20 Jahren zurückkommen und dann der gefeierte Held sein. Ich habe gesagt, ich jammert natürlich, dass ich Steuern zahle, aber ich will hier leben, da bleibt mir nichts übrig, dann muss ich die Steuern zahlen. Und das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht.
Steuern in Deutschland bezahlt und es gibt auch keine Angeberfotos von Ihnen mit Motorboot, mit
Luxusanwesen,
halbseitigen Promis, okay, Galas.
Und ich glaube, Autos gesteht man mir zu, weil Auto mein Leben war.
Aber ansonsten Ruhm und Geld bedeutet gar nicht so viel.
Nichts. Ich habe in meinem Leben keinen Vertrag geschlossen, wo ich verlangt habe, was ich will. Sondern ich habe das genommen, was man mir angeboten hat. Weil das Geld nicht die Motivation war. In keiner Weise nicht. Ich bin zwar jetzt heute einer, der unheimlich aufs Geld aufpasst. Meine Frau sagt, ich bin ein Knicker. Aber ich bin so erzogen und kann es auch nicht ablegen. Ich bin zum Essen gehe, schaue ich einen Preis. Das kann ich nicht ablegen. Das ist Erziehungssache. Und ich sage, ich will mein Geld aufheben. Ich weiß nicht, was noch alles auf mich zukommt, wenn ich krank werde oder was. Ich hebe mir mein Geld auf und spare und dann, wenn ich stirbe, okay, dann erbt es halt irgendjemand. Wir haben keine Kinder, wir haben auch wenig Verwandte. Da muss man was einfallen lassen. Habe ich auch noch nicht, weil ich mit der Gedanke, den schiebe ich immer wieder weg. Mhm. Aber es wird auch höchste Zeit, da man sich mit den Gedanken mal beschäftigen würde. Meine Frau ermahnt mich alle 4 Wochen einmal, sagt, jetzt haben wir wieder nichts. Kein Testament nicht gemacht, wir müssen was schreiben. Aber das ist schrecklich, der Gedanke, den will ich immer von mir. Wobei ich dummerweise aber oft ans Sterben denke. Das ist auch ein Punkt. Was ich also, jetzt reden alle, ich bin ja demnächst, der nächste ist der 80. Geburtstag, es lasst euch der Zeit. Ich muss erst 80 werden. Da kann so viel passieren noch bis dahin. Und ich hadere auch mit dem Alter. Ich bin unzufrieden, weil ich sportlich nicht mehr das leisten kann, was ich früher geleistet habe. Und ich bin zwar so schlau, dass ich weiß, dass es nicht geht, dass ich nicht heute so schnell hier von Schwarzach nach St. Engelmann mit dem Radl fahren kann, wie vor 25 Jahren. Aber trotzdem bin ich enttäuscht, dass es nicht so ist.
Über diese Enttäuschungen, auch über dieses manchmal unglücklich sein, das Hadern, ja. Mit wem reden Sie darüber? Haben Sie Freunde, vielleicht noch aus der Rennfahrerzeit oder eher aus der Umgebung?
Gerade der Klaus, der gerade da war, das ist so mein engster Freund, der bin ich auch mehr, wenn ich einen Termin habe, einen Tag, der hat Zeit, dann lasse ich mich von ihm fahren, sitze ich mir daneben, dass ich mich nicht auf der Autobahn ärgern muss. Ne? Und der ist genau das Gegenteil von mir. Für den ist alles Sonne. Also wenn ich den frage, wie wird das Wetter? Alles gut. Die ganze Woche ist schönes Wetter. Für mich ist die ganze Woche schlechtes Wetter. Und das ist an und für sich ganz gut. Und vor allem, wenn wir wieder gefahren sind mit dem Auto, sind wir an der Ampel gestanden, da war grün, da dauert es 5 Sekunden, bis der erste losfährt.
Da leiden Sie.
Ach, sagt er, beruhig dich, du kannst es auch nicht verändern. Sag ich, ja, aber wenn alle so denken wie du, dann ändern sie nichts, das muss man sagen, damit sie was ändert auf der Welt. Das sind so Dinge und das ist das, diese Sachen verhageln mir das Leben ein bisschen, weil ich immer versuche, die Welt zu verbessern, dass die Leute es begreifen, dass das nicht so geht.
Schön, dass Sie so ehrlich sind, Herr Röhrl. Bayern 2, 1:1 der Talk mit Rallye-Legende Walter Röhrl. Was für Musik mögen Sie eigentlich?
Also wenig davon, dann sind es einfach die Musik der 70er Jahre. Das ist klar, das ist, ob das Beatles sind, das, zufällig kenne ich den Namen, oder wie heißen die alle, die sind so, das finde ich schon in Ordnung. Aber mit moderner Musik kann ich auch nichts anfangen, Jazz kann ich auch nichts anfangen. So richtig Stones, das war schon ganz gut.
Wir driften in die Schlussrunde mit Rennfahrerlegende Walter Röhrl. Walter Röhrl sind begeisterter Radfahrer, haben es vorhin auch gesagt, oft zusammen mit dem fünffachen Toursieger Eddy Merckx Rennrad gefahren, immer erfolgreich, immer am Berg vorne weg, auch mit den besten Rennradfreunden von ihm. Sie sind Aushängeschild des Arber Radmarathons hier im Bayerischen Wald und sie radeln schon mal die 250 Kilometer am Stück zu ihrem Ferienhaus in Saalbach-Hinterklemm. Auch das mit maximalem Ehrgeiz, immer der Erste zu sein, oder?
Ja, Ehrgeiz habe ich immer gehabt. Wobei natürlich jetzt, um das klarzustellen, jetzt fahre ich die 250 Kilometer nicht mehr. Das ist jetzt doch schon zu weit. Aber das war so, das war für mich. Und ich habe die Radfahrerei, auch damals, wo ich die begonnen habe, schon auch mit einem gewissen Gedanken, was Umweltschutz anbelangt. Ich habe gesagt, du, ich fahre so viel Auto in meinem Leben, da muss ich nicht die Freizeit auch mit dem Auto verbringen. Das hat mich dann damals zum Radfahren gebracht. Und ich habe gesagt, ich möchte aber so gut beieinander sein, dass ich überall mit dem Radl auch hinkomme. Und wenn ich in mein Haus nach Österreich fahre, das muss auch gehen. Und da bin ich von Regensburg, wie ich noch gewohnt habe, waren zu meinem Haus 293 Kilometer. Das bin ich mit dem Rennradl gefahren, in 9 Stunden, mit dem Rucksack am Buckel. Und dann war ich zufrieden. Ja, das war, Spinner war ich halt schon immer. Das ist also ehrgeizig, krankhaft ehrgeizig. Aber wenn ich dann am Berg hinaufgefahren bin, das sind auch mit dem Rad, das sind die wenigen Momente, wo ich dann oben zufrieden bin und glücklich bin für die kurze Zeit, weil das jetzt die Aufgabe gelöst habe. Und so ist es auch bei mir, war das beim Wettbewerb. Wenn ich gewonnen habe, war das 5 Minuten Freude und dann war das aber wieder erledigt. Wenn ich aber durch technischen Schaden ausgeschieden bin, war ich 14 Tage krank. Und das habe ich leider nie ändern können, dass ich mich da geändert hätte. Es hat immer der dunkle Seite war immer dominant gegen die helle Seite in meinem Leben. Das ist einmal so, gell? Habe ich von meiner Mutter, glaube ich, geerbt. Meine Mutter war auch also ein bisschen sehr pessimistische Frau. Ist aber 96 Jahre geworden. Ist gestorben, seit sie 50 war.
Aber Sie haben doch Freude hier in der Garage mit Ihren Autos, ja, bei Ihren Ausfahrten.
Im Winter auch gehe ich mal runter in meine Garage und denke mir, mein Gott, was hast du für ein Glück im Leben. Du hast einmal geträumt, dass du dir einmal im Leben einen Porsche kaufen kannst. Jetzt stehen da mehrere rum. Also das ist einfach schon toll. Aber wie gesagt, das dauert nur ganz kurz und dann wird es auch schon wieder zur Belastung. Das steht nur rum, das Zeug. Das muss gepflegt werden, das muss bewegt werden. Dann sage ich wieder, jetzt verkaufe ich wieder welche. Dann tobt meine Frau wieder, sagt, warum sollst du verkaufen? Du liebst doch deine Autos. Und so bin ich immer hin und her gerissen.
Jetzt habe ich noch eine Frage oder Fragen, wo Sie Ihrer Unzufriedenheit wirklich Bahn verschaffen können. Was denken Sie denn über Autos, Autofahren heute? Auf die vielen Assistenzsysteme, wie schauen Sie darauf?
Ja, also ich habe natürlich einen Großteil dieser Assistenzsysteme habe ich mitentwickelt. Ich habe 30 Jahre von 1993 weg die gesamte Entwicklung bei Porsche. Und da kam immer wieder natürlich, gab es was Neues. Natürlich ABS gab es schon damals, aber dann gab es einen Spurhalteassistent, dann Stabilitätsprogramm. Und dann war ich am Nürburgring, der Ingenieur kommt und sagt, wir haben wieder was Neues. Fahren Sie mal Runden, ganz toll. Also wenn jetzt das Auto weggeht, brauchen Sie nicht mehr so schnell korrigieren, das macht alles. Dann bin ich da rumgefahren, bin zurückgekommen. Und Herr Röhrl, was sagen Sie zu der Sache? Sage ich, ja, ein weiterer Beitrag zur Verblödung der Menschheit, aber für 80% der Autofahrer ein Segen.
Wundert Sie es da, Herr Röhrl, dass so viele Jugendliche, vor allem in den Städten, mit Autofahren so gar nichts mehr am Hut haben? Also ich zum Beispiel, ich musste meine Tochter überreden, dass sie den Führerschein macht.
Kann ich ein bisschen verstehen, denn ich habe auch heute so, dass ich mal keine Freude mehr am Autofahren habe ich mir nicht vorstellen können. Und es ist aber, ich bin inzwischen soweit. Nachdem ich ja leidenschaftlicher Skifahrer bin, habe ich mir vor 45 Jahren schon ein kleines Häusel in den Bergen zugelegt. Und da bin ich dann immer jede freie Minute hingefahren. Und inzwischen fahre ich da nicht mehr hin, weil mich die Fahrerei dort hinten, die macht mich so kaputt mit den Autofahrern, dass ich keine Freude mehr habe. Da bleibe ich lieber daheim. Das habe ich mir nicht vorstellen können, dass es mal so weit kommt in meinem Leben. Das ist nicht nur auch die Leute, sondern auch natürlich die Vorschriften. Das ist klar, wenn ich heute in der Nacht eine Bundesstraße da Richtung Altötting fahre und muss dann mit 100 dahin fahren, das ist eine Strafe. Da fahre ich lieber nicht mehr.
Wäre dafür jetzt autonome Fahren eine Entlastung für Sie?
Das ist etwas, da bin ich. Ich sage, ich bin vorsichtig geworden mit nie. Aber das mache ich nie.
Sie haben sich ja schon öfter kritisch über Elektroautos geäußert, Herr Röhrl. Warum eigentlich?
Weil sie mir meine Freiheit nehmen. Ich habe keine Lust nicht, jetzt hier ins Auto zu steigen. Dann muss ich auf den Bildschirm schauen und dann sagt man, wo die Ladesäule ist, wo ich dann demnächst laden muss. Ich will nicht, dass mir der sagt, wo ich fahre, sondern ich entscheide, wo ich fahre. Und das habe ich beim ersten Test des Elektroautos bei Porsche, die habe ich noch gemacht, der Taycan. Das fährt gut, geht gut. Und dann sagt der Entwickler, und ist das Auto für Sie? Sag ich, nein, nicht. Sag ich, aber wenn ich jetzt gerade Lust habe, steige ich mein Auto und fahre in mein Haus nach Österreich. Er sagt, das können Sie doch. Der Navi sagt Ihnen, wo Sie laden können. Sag ich, aber der sagt mir, dass ich dort zu der Ladesäule fahren muss. Ich möchte aber zu meinem Haus über Salzburg fahren. Und das will ich ganz frei entscheiden. Unterm Fahren fällt mir ein, jetzt fahre ich beim Spitzen schnell, links ab. Sag ich, das muss ich aufgeben. Und deshalb ist ein Elektroauto für mich keine Lösung.
Und Klimawandel, Erderwärmung
wird Sie auch nicht erzeugen, oder? Es ist lachhaft, ein Elektroauto zu kaufen, um die Erderwärmung. Denn die Herstellung des Elektroautos, der Batterie, wird so viel CO2 in die Luft geblasen, dass ich mit diesen Autos hier 10 Jahre fahren kann und habe nicht so viel, wie bei der Produktion erzeugt wurde, geschweige denn, wenn die erste Batterie kaputt ist.
Am 7. März 2027, Walter Röhrl, werden Sie 80. Das mag man kaum glauben. Wie halten Sie sich fit?
Bin heute in der Früh um 7 aufgestanden, bin runtergegangen, habe mir auf mein Rad gesessen und bin meine Runde gefahren, so Dorfrunde, Mountainbike. Es ist zwar nur 22 Kilometer, aber innerhalb 500 Höhenmeter. Und das mache ich, wenn ich zu Hause bin, jeden Tag. Und im Winter nehme ich meine Ski, mache meine Felle drauf, gehe hier zum höchsten Berg, zum Gogel. Von dort gehe ich nach Markbuchen, tue die Felle runter, fahre die Piste runter, schiebe dann mit den Skiern heim und fahre hier über die Wiese wieder hier rein ins Haus.
Immer unterwegs, der Walter Röhrl.
Wenn ich daheim bin. Das. Und dann, wenn es noch geht, gehe ich noch 20 Minuten zum Schwimmen.
Was bedauern Sie denn in der Rückschau auf das erfolgreiche Rennfahrerleben am meisten, Herr Röhrl?
Was bedauere ich am meisten? Dass ich ein bisschen zu spät geboren wurde, dass ich Sachen wie Mille Miglia und Tiger Florio nicht fahren konnte. Das waren die Veranstaltungen, die den perfekten Fahrer zwischen Rennfahrer und Rallyefahrer gebraucht hätte. Das wäre genau mein Wetter gewesen. Da bin ich ein bisschen zu jung. Ich bin zwar dann natürlich die historische Mille Miglia gefahren, wo es auf Gleichmäßigkeit noch geht, und bin auch einmal in die Tiger Florio gefahren, aber nur mit als Rallye, wo nur teils Sonderprüfungen waren. Aber das wäre genau mein Wetter gewesen. Das wäre toll gewesen.
Tiger Florio in Sizilien, 78 Kilometer bis die Berge auf öffentlichen Straßen.
Ja,
völliger Wahnsinn.
Also, da zeigt sich der beste Autofahrer.
Und wenn Sie heute mit fast 80 oder mit 80 eine Zwischenbilanz ziehen, Herr Röhrl, sind Sie trotz allem vielleicht dankbar und zufrieden für Ihre sportlichen Erfolge, für eine beispiellose Rallye-Fahrerkarriere, Leben an sich?
Ich bin dankbar, dass ich da sitze. Es ist nichts verbogen. Und ich habe keine Verletzungen in meinem Leben gehabt und muss auch dankbar sein, obwohl, dass ich unzufrieden bin. Aber wenn ich darüber nachdenke und natürlich denke immer, du bist der Idiot, dass du immer unzufrieden bist, weil du hast allen Grund, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Aber das kann ich nur eben mit dem Moment der Vernunft gerade so sagen und dann fällt wieder alles andere über mich her. Aber ich bin mir schon im Klaren, dass jeder andere Mensch wird sagen, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich habe allen Erfolg gehabt, ich bin gesund, ich hab Geld, ich habe Autos, ich habe eine Frau. Aber ich lebe nicht in der Vergangenheit und darum kann ich nicht glücklich sein, sondern ich lebe viel mehr in der Zukunft. Und wenn ich Nachrichten anschaue auf Nacht, kann ich nicht in der Nacht nicht schlafen, weil ich krank bin, was auf der Welt los ist, wie es dazugeht. Das ist das Hauptproblem, dass ich nicht in der Vergangenheit leben kann, sondern dass ich immer jetzt und in der Zukunft lebe und da sehe ich nur schwarz.
Dann versuchen wir es andersrum, Herr Röhrl. Sie schauen in die Zukunft und überlegen, was soll von mir in Erinnerung bleiben.
Wissen Sie, was ich zu meiner Frau gesagt habe? Wenn ich stirb, darf sie das keiner Menschen sagen. Sie muss mich beerdigen und dann darf sie es erst sagen, dass ich gestorben bin. Das will ich. Sonst nichts anderes.
Da würden Sie aber viele Fans enttäuschen, glaube ich.
Könnte sein, aber ich will das nicht. Ich will das nicht. Da kommt man mir blöd vor. Warum soll ich so bewundert werden? Ich sage immer, ich bin ein normaler Mensch. Ich hab nur das, was ich mir vorgenommen habe, das habe ich erfüllt, die Pflicht. Ich, wenn ich Fußball anschaue und der schießt ein Tor, und der springt zur Eckfahne. Dann sage ich, hat der einen Vogel? Spinnt der? Der ist engagiert, dass er ein Tor schießt. Wir führt denn der Idiot auf? Mhm. Für mich war es eine Qual, aufs Auto zu steigen und dann so zu machen. Da habe ich mich schon zu Tode geschämt.
Herr Röhrl, wir sind am Ende. Trotzdem noch vielleicht eine Frage, wenn Sie dann durch Ihren Heimatort hier St. Engelmar fahren. Sie haben es so nett beschrieben. Durch die Tempo-30-Zone und da stehen diese jugendlichen Autofans mit den aufgemotzten, tiefergelegten Kisten.
Ja.
Breiter VW Golf, tiefer Opel, irgendwas. Was sagen Sie denen?
Was ich denen sage? Also erstmal, ich zeige denen, dass ich der Einzige bin, der 30 fährt. Das ist immer das Entscheidende. Und ich glaube, das muss am meisten wirken. In der Stadt fällt mir auf, ich sitze natürlich immer in einem Porsche, da fahre ich auf der rechten Spur 50. Dann merke ich, dass einer kommt richtig zügig, fährt vielleicht noch vorbei und plötzlich merke ich, dass er langsamer fährt. Weil er wahrscheinlich durch den Porsche, sagt er, ein Porsche, der fährt langsam. Dann schaut er vielleicht am Dach und sieht, ah, ich fahre ja schon wieder 70. Also ich glaube, dass man nur durch das Vorleben, das Reden, glaube ich, hat wenig Wirkung. Ich muss das vorleben, dann kann ich vielleicht etwas bewirken, aber nicht bloß durch Erinnerung.